Deutsches Reiseradio und Podcast Nummer 107 mit Teil 2 meines Roadtrips durch die Ur-Südstaaten Louisiana, Mississippi, Tennessee und Alabama. Aufgebrochen bin ich, um den Geheimnissen der Musik auf die Spur zu kommen. Teil 1 war der feucht-heißen Ankunft in New Orleans gewidmet. NOLA, die Wiege des Jazz. Die Geschichte verändert sich, je länger sich fachkundige Menschen damit auseinandersetzen. Die Story über die Anfänge des New Orleans Jazz ist heute beileibe nicht mehr so klar, wie sie noch in Büchern des deutschen Jazzpapstes Joachim Ernst Behrendt vor 40 Jahren stand. Er ist nicht der Einzige, der sich heute Korrekturen gefallen lassen müsste. Und selbst heute streiten sich schon wieder Geister darüber. Wo war der Anfang, wie und warum? Denn schon im Laufe meines Trips traf ich Menschen, die wiederum andere Auffassungen vertraten. Wie auch immer, es ist eine Geschichte ohne nachvollziehbaren Anfang. Ich bin Rüdiger Edelmann und kann nur die Meinungen und Interpretationen sammeln und wiedergeben. Garantie ausgeschlossen. Und damit rein in die New Orleans Jazz History. Das ist die erste dokumentierte Jazzplatte der Musikgeschichte. Die Original Dixieland Jazz Band aus dem Jahr 1917.
This is 10 years after the first jazz record. This is 1927 and this is about as great as the music got in its day.
Diese Aufnahme stammt aus dem Jahr 1927 und ist von Louis Armstrongs Hot Five. Und der Mann, der das gerade erklärt hat, heißt John McCusker, ein Jazz-Journalist und Spezialist aus New Orleans. Mit ihm bin ich jetzt mal historisch unterwegs. Eine Tour, die übrigens jeder machen kann. Dauert gute 2 Stunden und öffnet Augen und Ohren. Jazz, das beginnt mal mit dem Namen.
Where does the word jazz come from and when was it first played?
John sagt, das Wort Jazz ist nicht wirklich hilfreich, weil die Leute, die den Jazz hier zuerst spielten, nannten es nicht so. Sie sprachen von Ragtime, Blues oder schlicht einer Tanznummer. Das Wort tauchte zum ersten Mal 1913 in einer Tageszeitung in San Francisco auf, im Sportteil, als Charakterisierung eines magischen Spielzugs. Der Begriff hilft also nicht weiter. Wir wissen, dass die erste Jazzplatte 1917 erschien und jetzt versuchen wir herauszufinden, wie lange vorher diese Musik denn gespielt wurde. 6 Monate, 6 Jahre, 1 Jahrzehnt. Und da bin ich mit journalistischem Prinzip herangegangen. Was geschah in dieser Zeit, welche Fakten gibt es, welche wirtschaftlichen Hintergründe? Bis dahin las ich das in schlauen Büchern immer so. Jazz ist eine afrikanische Musik, die nach New Orleans verpflanzt und von Musikern weiterentwickelt wurde, mit Instrumenten, die den Bürgerkrieg überlebt hatten. Sie spielten im Rotlichtviertel der Stadt, als das geschlossen wurde, hatten sie keine Arbeit mehr, bestiegen Dampfschiffe und fuhren den Mississippi hinauf nach Chicago. Von dort verteilte sich Jazz über die ganze Welt.
Now, I didn't know a lot about jazz back then, but I did know geography and I knew that the Mississippi River didn't go to Chicago.
Ich wusste nicht viel über Jazz, aber ich war fit in Geografie und wusste genau, dass der Mississippi nicht nach Chicago führt, stellt John lapidar fest. Damit begann seine Forschung.
The beginnings really start with the colony.
Alles fing mit den Kolonien an. Wir wurden gegründet von den Franzosen und später die Spanier. Wir waren also völlig anders als der Rest der Vereinigten Staaten. Wir waren keine weißen angelsächsischen Protestanten. Wir waren katholisch. Mit den Franzosen kam die Lebenslust, die Lust an Musik und Tanz. Und New Orleans wurde deshalb eine Stadt der Musik. 1796, die erste Oper in Amerika. Heißt, westliche Musik war fest verankert, bevor das 18. Jahrhundert begann. Westliche Musik, das hieß formale Ordnung und Instrumentierung, niedergeschrieben, versehen mit einer Lehrmethode. Auf der anderen Seite gab es die Musik der afrikanischen Menschen, die hierher verschleppt worden waren. Zur Zeit der Spanier und Franzosen hatten die Sklaven am Sonntag frei. Das nutzen sie, um ihr angebautes Gemüse zu verkaufen. Dabei trommelten, sangen und tanzten sie wie zu Hause in Westafrika. Als dann die Amerikaner hierher kamen, sind die ausgerastet. Da sie es aber nicht verhindern konnten, gab es ein Verbot, in der Stadt zu singen, außer am Sonntag an genau dieser Stelle, am Congo Square. Das entwickelte sich zur Sensation. Da kamen die Menschen hierher und schauten zu, wie Hunderte tanzten und Musik machten. Das brachte sogar die ersten Besucher in die Stadt, die das erleben wollten.
But what they unwittingly did was create a sensation, because instead of just seeing 10 guys dancing on the levee, you come here and there'd be 500 Africans dancing. And it became a sensation. And people that visited, Americans that began to pour into the city and visit New Orleans, were struck about this differentness.
Der Platz, von dem John McCusker redet, liegt heute direkt am Eingang des Louis Armstrong Parks, mitten in der Stadt. Und dann kam das Jahr 1853 und die Gelbfieber-Epidemie. Wir hatten die höchste Sterblichkeitsrate aller amerikanischen Städte. Während der Gelbfieber-Epidemie starben über 10.000 Menschen. Das waren 30 Beerdigungen pro Tag. In dieser Zeit kam die Tradition der Blaskapellen auf. Jede Beerdigung wurde von einer Brassband eskortiert. Diese spielten einen traurigen Sound auf dem Weg zum Grab und fröhlichere Musik auf dem Rückweg. Heute nennt man das in New Orleans eine Jazz-Beerdigung. Die Tradition entstand aber 50 Jahre bevor die ersten Jazz-Songs aufkamen.
Well, we still do that in New Orleans today, except today it's called a jazz funeral. But that tradition predates the first notes of jazz being played by 50 years.
John McCusker zeigt auf der Tour auch die Friedhöfe, auf denen diese Tradition begann. Es sind nicht die berühmten Friedhöfe im Garden District, dem damals und heute vornehmen Teil der Stadt, sondern die Grabstätten in der Nähe von Central City, dem ehemaligen schwarzen Zentrum. Und dann gab es dann noch einen dritten Vorläufer, der einfach zu datieren ist, da diese Musik bereits auf Klavierwalzen oder Edison-Zylindern aufgezeichnet wurde. Diese Tradition kam aus dem nördlicheren St. Louis.
Ragtime is very important pre-jazz music.
Ragtime ist eine sehr wichtige Pre-Jazz-Musik. Der Ragtime institutionalisierte die Synkopen in der Musik. Dabei verschiebst du die Betonungen.
But in syncopated ragtime you emphasize the second beat, so it's more like pa pa pa. That's what gave the music its novelty, was that rhythmic emphasis on the second beat.
Das gab der Musik etwas Neues, die Betonung auf dem zweiten Schlag. Ragtime ist eigentlich das Zusammenführen von vier kleinen Melodien in eine Komposition. Denk mal an den Entertainer von Scott Joplin, da gibt es diese vier Melodien, die quasi zu einer Suite zusammengeführt wurden. Ja, und gehen wir mal zurück. 1900, da hat ein Ragtime-Spieler ein tolles Stück, aber die zweite Melodie reißt ihn nicht vom Hocker. Dann hört er einem anderen Musiker zu und dessen vierte Melodie findet er klasse. Da stiehlt er dessen vierte Melodie und benutzt sie als seine zweite. Das nannte man damals Ragpicking. Und so wurden unter verschiedenen Titeln letztlich immer wieder die gleichen Melodien gespielt. Und selbst die erste Jazzplatte, der One Step, ist eine Art Ragtime. 3 Jahre vorher mit einem Ragtime-Banjo-Spieler auf Edison Zylinder aufgenommen. Der Unterschied ist lediglich der Musikstil.
That tune had been recorded 3 years earlier by a ragtime banjo player, but it's the same song. So the difference is the style in which it's played. Edison cylinder machines were the earliest ones. This is an Edison cylinder.
Und damit sind wir dann wieder beim ersten aufgenommenen Jazz-Song von 1917. Der Jazz, der immer noch nicht so hieß, konnte durchstarten. Mit Musikern, deren Namen alle Fans im Gedächtnis haben. Merke, mein John auch, Jazz ist schlicht ein besonderer Stil, Musik zu spielen. Du kannst jede Komposition der Welt in ein Stück New Orleans Jazz verwandeln.
This illustrates that jazz is a style of playing music. You can take any song and play it in the New Orleans Jazz style. We'll be right back.
John arbeitet nicht nur die Jazzgeschichte auf, er engagiert sich auch in einem Verein, der versucht, Gebäude der Jazzgeschichte zu retten, wie zum Beispiel die Geburts- oder Wohnhäuser berühmter Musiker. Viel zu viel sei schon von der Abrissbirne auf Nimmerwiedersehen zerstört worden, sagt er.
You might be surprised to know that 20 years ago there was not a single building plaque or noted for its connection to the history of jazz. Not one.
Vielleicht überraschend, aber vor 20 Jahren gab es kein einziges Haus, das als Denkmal der Jazzgeschichte gekennzeichnet war. Wir wollen die Tourismusindustrie zwingen, darüber nachzudenken, warum die Leute hierher kommen. Dass nicht jeder hierher kommt, um sich auf der Bourbon Street zu besaufen, sondern dass Besucher anreisen, um das zu sehen, was ich euch heute zeige. Immerhin haben wir seitdem rund 60 Gebäude kennzeichnen und einige vor dem Abriss retten können. Werden wir jetzt ansehen.
In the city of New Orleans, and we saved a number of buildings from demolition and fixed them because they're jazz landmarks, and you'll see some today.
Sagt's und bittet uns in sein Auto. Die interessanten Sachen seien zu weit voneinander entfernt, um zu laufen. Erste Station, ein unscheinbares Haus in einem Wohnviertel rechts vom Louis Armstrong Park.
This was the home of the first genius in jazz, in my opinion, and its first great composer. He was born Ferdinand Joseph Lamont in 1890, but we know him today as Jelly Roll Morton.
Das ist das Haus des ersten Jazzgenies und Komponisten, meiner Meinung nach, sagt John. Geboren 1890, bekannt geworden als Jerry Roll Morton. Er war farbiger kreolischer Abstammung, seine Vorfahren waren Katholiken und sprachen Französisch. Sie liebten Musik und brachten sie auch Jerry näher. Er liebte die Oper, machte bei den Brassbands mit und war als Mardi Gras-Indianer Teilnehmer des großen Umzugs. Kurzum, er wollte Musiker werden. Seine Eltern setzten ihn daraufhin vor die Tür. Er kam in Central City unter, hatte Engagements in den Clubs im Rotlichtviertel und als Klavierlehrer in besseren Haushalten. 1914 verließ er New Orleans, ging nach Los Angeles, war da sehr populär und kam 1922 nach Chicago. Dort begann seine Karriere als Plattenstar.
In 1922 he ends up in Chicago and begins his recording career and he makes dozens of recordings in the 20s. By the late 20s, the New Orleans style had become passé. It was out of favor.
Ende der 20er Jahre wurde der New Orleans Jazz unmodern. Danach arbeitete Morton in der Kongressbibliothek in Washington und dokumentierte die Anfänge des Jazz und seine Geschichte in New Orleans. Vieles, was man heute weiß, wäre ohne diese Dokumentation nicht mehr nachvollziehbar. Hier hilft auch WWOC, der lokale Jazzsender der Stadt. Beth Utterback ist erst seit ein paar Jahren Chefin von WWOC und sagt,
ich hatte es nie für möglich gehalten, wie viele Menschen tatsächlich nur wegen des Jazz nach New Orleans kommen. Unsere Radiostation ist zum Jazzbotschafter der Stadt geworden. Ansonsten kämen nicht so viele Menschen aus aller Welt hierher und wollten das Studio besuchen und ihre Lieblingsmoderatoren kennenlernen. Es ist übrigens schön, dass Sie sich WWOC genauso vorgestellt haben, wie Sie es tatsächlich vorfinden.
Den Sound in die Welt tragen ist das eine. Ihn zu dokumentieren und die Geschichte am Ort des Geschehens zugänglich zu machen, ist ein weiterer Schritt. Dafür hat man das New Orleans Jazz Museum gegründet. Bailey Badaway, die Medienfrau des Museums, erklärt die Geschichte.
Das Jazz Museum gehört zu den Staatsmuseen von Louisiana. Außerdem haben wir eine Partnerschaft mit dem National Park Service. Das Museum hatte seinen Ursprung im New Orleans Jazz Club, einem Verein von Jazzfreunden aus den 1940er Jahren. Sie haben ihre komplette Sammlung dem Museum bei seiner Gründung in den 70ern zur Verfügung gestellt. Die Mitglieder waren Jazzfans, die sehr viel gesammelt und dokumentiert haben.
All das findet sich heute in der Sammlung des Museums, das man in der Esplanade Avenue am Rande des French Quarter findet. Der Großteil der schriftlichen Dokumentation eignet sich nicht für Ausstellungen, aber das, was man sieht, bringt einem die Jazzgeschichte von New Orleans sehr nah.
Da sind zunächst die vielen Konzerte, Live-Musik fast jeden Tag. Wir archivieren und streamen all unsere Aktivitäten auch im Internet. Die Konzerte, aber auch Vorlesungen, Symposien und mehr.
Dazu kommen regelmäßige Sonderausstellungen, zum Beispiel eine über Frauen im Jazz, eine bisher völlig unterschätzte musikalische Größe, sagt Bailey.
Important female figures in early New Orleans Jazz would have been Lil Hardin Armstrong.
Eine ganz wichtige Figur war Lil Hardin Armstrong, die zweite Frau von Louis. Sie war Mitglied in der Band von King Oliver und eine starke Musikerin. Sweet Emma Barrett, die mit der Preservation Hall Band spielte, oder auch die Boswell Sisters aus den 30er Jahren. Heute wichtig, Tremaine Neville, Tochter von einem der Neville Brothers. Sie spielt jeden Montag im Snug Harbor in der Frenchman Street.
Tremaine Neville, who plays every Monday at Snug Harbor, and that we are so lucky to have, and they're also very active.
Back where you stayed last night, get away from my door.
Doch zurück zur Geschichte und zu unserer Tour mit John McCusker. Während wir wieder ein Stück durch die Stadt fahren, sagt John, es sei immer vom Stadtteil Storyville als Geburtsstätte des Jazz die Rede. Das sei völliger Unsinn und biegt in die Basin Street ein.
Basin Street was the main drag through the city's legal red light district that existed between 1897 and 1917. And
Basin Street war die Hauptstraße des legalen Rotlichtviertels, das von 1897 bis 1917 existierte. Storyville war letztlich das sexuelle Disneyland der Weißen im späten viktorianischen Zeitalter. Das macht viel Sinn. So wie man den Schwarzen das Tanzen am Congo Square genehmigte, so tobten sich die Weißen in Storyville aus. Die alten Geschäftsleute von Louisiana witterten eine Goldgrube. Es war schließlich der einzige legale Platz für Prostitution im ganzen Süden. Und was machst du? Du kaufst oder baust große Häuser, teilst sie in viele kleine Räume und setzt Frauen rein. Was machst du nicht? Wenn du so ein Riesenhaus hast, dann gibst du nicht die Hälfte der Fläche für eine Kneipe mit Live-Musik aus. Pete Lalas oder das Big 25 waren außerhalb des Bezirks und auch ein wenig die Resterampe der Musiker. Kid Ory, einer der großen Stars dieser Zeit, soll gesagt haben, wenn du nirgendwo einen Gig kriegst, dann immer noch hier. Vergleichbar mit der Bourbon Street heute, da findest du in den billigen Kneipen auch immer noch einen Job.
It was the equivalent of playing Bourbon Street today. If you can't get a gig anywhere else, you can always go play on Bourbon Street.
Bourbon Street, in the street, where all the lights, the dark folks meet, baby, down in New Orleans, in the land of dreams, you'll never know how nice it seems.
Über einige Stars müssen wir noch reden, sagt John und fährt seinen SUV wieder ein Stück weiter. Einer der Pioniere des New Orleans Jazz, sagt er, war Buddy Bolden. Seine Karriere habe an einer anderen Stelle der Stadt begonnen.
Where was that? Was first played commercially in a red light district. It was played in the black red light district, where you know, black folks could go to gamble and engage in prostitution in the good time life.
Wo war das? Im ehemaligen schwarzen Rotlichtviertel. Es ist die Geschichte des ersten Bandleaders der Stadt. Als man vor Jahren ein paar alte Musiker über die Anfänge des Jazz interviewte, fiel immer ein Name: Buddy Bolden, geboren 1877. Nun wollten die hochgebildeten Interviewer die alten Herren immer dazu bringen, von Improvisation zu reden oder von Jazz, das aber war denen unbekannt. Den Begriff, den sie benutzten, war schlicht heiß, hot.
And of course we already know the word jazz is meaningless because they didn't call it that. And the word that they used to describe the difference with Bolden was that he played hot.
Buddy Bolden is going to play it.
Thought I heard Buddy Bolden say, you're nasty, you're dirty, take it away, you're terrible, you're awful, stayed away. I thought I heard him say.
Buddy begann seine Auftritte immer, indem er das Fenster öffnete und sehr laut seine Trompete anspielte. Die Kinder nach Hause rufen, nannte er das. Und alle sagten, ah, King Bolden. Seine Karriere war leider kurz. Noch nicht 30 brach er bei einem Konzert zusammen und verbrachte den Rest seines Lebens in einer Pflegeklinik. Abgelöst wurde er von zwei weiteren Stars, King Oliver und Kid Ory.
Well, Kid Ory represents the middle generation between the earliest pioneers that are born in the 1870s and the ultimate jazz musicians like Bechet and Armstrong who were born at the dawn of the 20th century. He's born in 1886.
Kid Ory steht für die mittlere Generation zwischen Pionieren wie Buddy Bolden und den späteren Stars wie Sidney Bechet oder Louis Armstrong. Geboren 1886 machte er seine ersten musikalischen Erfahrungen zwar mit Buddy Bolden, seine Band wurde aber zwischen 1910 und 19 zu der In-Gruppe in New Orleans. Und King Oliver, Louis Armstrong und einige mehr waren alle Mitglieder seiner Band. Mit ihm gab es auch den ersten Wandel in Richtung auf ein neues Publikum. Startete Bolden auch mit Konzerten, zu denen nur Schwarze kamen, schaffte es Kid Ory bis 1919, dass der Großteil seiner Auftraggeber und das Publikum Weiße waren. Er spielte in großen Hotels und in der reichen Gesellschaft. 1919 ging er nach Kalifornien und machte dort die ersten Plattenaufnahmen ausschließlich mit schwarzen Musikern. 1925 riefen ihn seine ehemaligen Musikfreunde King Oliver und Louis Armstrong nach Chicago. Der Posaunist wurde dringend gebraucht für Plattenaufnahmen in den Bands seiner Kumpels. Tat er dann auch, spielte für King Olivers Dixie Syncopators, Louis Armstrongs Hot Five und bald auch für Jerry Roll Mortons Red Hot Peppers. Der Karriereknick kam Ende der 20er, als der New Orleans Jazz unmodern wurde. Er ging nach Los Angeles zurück und arbeitete als Hausmeister bei der Santa Fe Railroad. Erst 1943 wendete sich das Blatt wieder. Filmregisseur Orson Welles hatte eine eigene Radioshow und wollte eine New Orleans Jazzband als sein Showorchester. Er heuerte Kid Ory an mit Riesenerfolg. Mehrere Tourneen nach Europa folgten in den folgenden 15 Jahren. Er produzierte Platten am Fließband und trat sogar als Schauspieler in der Benny Goodman Story auf. Ziemlich reich und zufrieden setzte er sich auf Hawaii zur Ruhe. Er hatte dann doch alles richtig gemacht.
He appears in movies like the Benny Goodman story and it reignites his career. And he ends up having enough money that when he retires it's in Diamond Head, Hawaii. So he made out very well for himself.
Der Name King Oliver fiel schon einige Male. Ihn kann man zu Recht als Entdecker von Louis Armstrong feiern. Joe Oliver, geboren 1885, begann mit 15 Musik zu machen. Sein Trompetensound war zu Beginn eher durchschnittlich, aber er entwickelte einen einzigartigen Stil. 1914 kam er zur Band von Kid Ory und die nächsten Jahre waren sie die heißeste Truppe in New Orleans. Er war einer der ersten wirklichen Solisten des Jazz. Unter anderem führte er den Sounddämpfer ein.
He's also the musician that institutionalized the use of the mute. His signature sound was and he used to use bottles and plungers and all kinds of other things.
Dafür benutzte er Flaschen und alle möglichen anderen Gegenstände und dann kam Louis zur Band, bekam Unterricht von King Oliver, durfte aber noch nicht mit der Gruppe auftreten, da er noch nicht volljährig war. Im Frühjahr 1918 ging Oliver nach Chicago und Kid Ory wollte Louis Armstrong als Nachfolger. Allerdings war der immer noch nicht volljährig. Mit einem 16 Jahre alten Trompeter aufzutreten, hätte riesige Probleme gebracht. Mit 17 hatte dann Louis die Idee. Im September näherte sich der Erste Weltkrieg seinem Ende und Louis sagte, wenn ich mich bei der Truppe registrieren lasse und dort sage, ich sei ein Jahr älter, dann habe ich ein Dokument, das zeigt, ich wäre 18 und alles ist klar. Zumal der Krieg fast zu Ende war und keine Gefahr bestand, einberufen zu werden. Daher rührt die Mythologie des 4. Juli 1900 als Geburtsjahr, wenngleich kein Zweifel besteht. Louis Armstrong, geboren am 4. Juli 1901.
And that's where the July 4th 1900 mythological birthday of Louis Armstrong was born. So he had that paper, he never got called up and the war was over the next month. So there's no question about it at all. August 4th, 1901, Louis Armstrong.
Das war der Beginn einer großen Karriere, vielleicht der größten in der Geschichte des Jazz überhaupt. Auch deshalb lässt mich John, was ihn betrifft, bis ganz zum Schluss unserer Tour warten.
Jazz and indeed American popular music would not have taken the course it did without his influence.
Jazz und die gesamte populäre Musik Nordamerikas hätte sich ohne seinen Einfluss nicht so entwickelt. Er lieferte den theoretischen Unterbau für alle Musiker und er erfand den Scat-Gesang, also das gefühlvolle Singen mit Worten ohne Bedeutung. Wie schon gesagt, 1901 geboren in einem Eckhaus Jane Alley und Petita Street, dort, wo ihn seine Mutter großgezogen hat, befindet sich heute das Rathaus. Ihr Wohnhaus abgerissen. Hier stehen wir vor Karnowskis Schneidereiladen. Die Familie war aus Osteuropa eingewandert, hatte 10 Kinder und war bitterarm. Aber die Karnowskis waren erfinderisch. Sie hatten eine Schneiderei, einen Altwarenladen und sie waren Kohlehändler. Louis arbeitete dort als Kind. Tagsüber sammelte er Altwaren ein, danach gab es Abendessen bei den Karnowskis und abends lieferte er dann Kohle aus. Louis liebte den Job und gewissermaßen seine Zweitfamilie.
Well, here's an interesting part. Let's go back to the kitchen. What does that sound like?
Sag selbst, wie klingt das richtig? Das ist Scat, erfunden und geprobt in der Küche bei den Karnowskis. 1912, Louis war immer noch ein Kind der Straße. Er schloss sich Gesangsgruppen an, die auf den Straßen sangen. Und an Silvester zogen sie durch die Gegend und sangen für Geld. An dem Abend nahm er noch ein Gewehr mit, aus Mamas Schrank. Es war nämlich durchaus üblich, das neue Jahr mit einer Gewehrsalve zu begrüßen. Kurz vor Mitternacht, sie waren gerade mit einem Auftritt fertig, feuerten ein paar Kids auf der anderen Straßenseite ein Gewehr ab und Louis' Mitsänger sagten, hey Dipper, das war sein Spitzname, halt mit. Und so lief Louis die Rampart Street runter und feuerte mit dem Gewehr in die Luft. Beim letzten Schuss fühlte er eine Hand auf seiner Schulter. Die gehörte einem Polizisten und zwei Beamte nahmen ihn fest. Glück für ihn, er kam nicht in den Knast, sondern in ein Heim für straffällig gewordene schwarze Jugendliche. Und hier bekam er seine erste Unterrichtsstunde am Cornett.
And it's in the Wave Sum that he gets his first formal instruction on the cornet.
Der Rest ist schnell erzählt. Louis Armstrong folgte King Oliver nach Chicago und entwickelte sich dort zum beliebten Plattenstar.
Louis Armstrong Hot Five, four of the Hot Five members are alumni of the Kid Ory Band of New Orleans, including Kid Ory himself.
And it's the Louis Armstrong. Die Louis Armstrong Hot Five, viele der Mitglieder waren Musikkollegen aus New Orleans, Kid Ory inklusive. Mit den Aufnahmen zwischen 1925 und 27 hob Armstrong die Musik auf das Qualitätsniveau des späteren Jazz. Dutzende von Aufnahmen entstanden. Eine der ganz großen produziert genau 10 Jahre nach der ersten Jazzplatte in New Orleans. Strutton with Some Barbecue 1927.
So from 1927, Strutton with Some Barbecue.
Besser ging's nicht mehr. Der New Orleans Jazz wurde vom Swing abgelöst und Armstrong arbeitete mit Big Bands. Der in früheren Chroniken vorhandene Chicago Jazz, sagt John McCusker, war eigentlich nichts anderes als New Orleans Jazz, der in Chicago gespielt wurde. Dort gab es die Aufnahmestudios und die Platten dieser Zeit kamen aus Chicago. Das war's. Ein letztes noch, denn die Reise in die Musik geht ja weiter. Erstens, wir reden über schwarze Musik und die amerikanische Popmusik von heute wäre ein Nichts ohne diese Einflüsse. Zweitens, im New Orleans Jazz Museum ist neben dem ersten Cornett von Louis Armstrong der Flügel von Fats Domino zu sehen. Aber was hat das Instrument eines der großen Rock'n'Roller im Jazz Museum zu suchen? Die Antwort von Bailey Badaway.
Fats Domino, when he was first starting out, was credited as a rock and roll musician.
Natürlich wurde Fats Domino als Rock and Roll Musiker bekannt. Er hätte gesagt, ich spiele doch nur den Blues auf New Orleans Art. Andere bezeichnen das als Rock and Roll. Er war immer hier zu Hause mit dem Sound von New Orleans. Das Klavier hier stammt aus seinem von Hurricane Katrina überfluteten Haus. Wir haben es restaurieren lassen. Ein großer musikalischer Schatz. Sein Tod 2017 war ein großer Verlust. Umso glücklicher sind wir über diesen Besitz.
Back to its original appearance. So that's a great treasure. And of course we lost Fats Domino, and that was a great loss to the city. And so we're very glad to have that.
Musik ist Musik und Musiker spielen sie, ohne nach Schubladen zu suchen. Und letztlich hängen Jazz, Gospel, Blues zusammen und alles, was sich daraus entwickelte. Die Reise nimmt Fahrt auf. Im Roadtrip Podcast Nummer 3 wird von Ratten in der Küche die Rede sein. Was das mit Blues zu tun hat, klären wir während der Fahrt durchs Mississippi Delta. Flach, heiß, feucht und ein wenig depressiv. We get the blues in der nächsten Reiseradio-Ausgabe.
Got it.